Wir befinden uns gerade in einer dreiteiligen Predigtreihe und hatten damit begonnen, was es heißt, erfüllt zu leben, von Gott erfüllt zu leben, wie es ist, befreit zu leben, weil dieser Gott uns erfüllt. Und eigentlich ist es eine natürliche Fortsetzung, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, dass wir dann auch großzügig leben können, weil Gott uns erfüllt und wir befreit sind, uns nur um uns selbst zu drehen und deshalb großzügig leben können. Warum sollten und können wir also großzügig leben? Und wie sieht das eigentlich aus? Wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass Großzügigkeit Gottes Markenzeichen ist. Und ich möchte heute die Großzügigkeit des dreieinen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, besonders in den Blick führen und auf drei Aspekte kommen, wie wir dann großzügiger leben können, und zwar von innen nach außen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist der dreieinige Gott. Und auf unterschiedliche Weise erleben wir diese Großzügigkeit Gottes. Ich möchte das entfalten, ausgehend von einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 25, überliefert ab Vers 14. Und ich bete, dass Gott uns offene Augen, offene Ohren, offene Herzen gibt, dass wir seine Großzügigkeit aufnehmen, annehmen für uns, um sie dann auch wieder wirksam in unser Umfeld zu tragen, auf verschiedene Weise. Jesus erzählt eine Geschichte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, dem anderen 2 und dem dritten einen Zentner. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass hier alle gleichermaßen ermächtigt werden, bevollmächtigt werden, Gottes Vermögen, das er ihnen in die Hand gibt, zu vervielfältigen. Wenn wir von Gottes Vermögen sprechen, dann geht es dabei um alles, was Gott vermag. Also seine ganzen Ressourcen, seine ganzen Möglichkeiten, alles, was er uns mitgibt in unser Leben hinein. Und noch viel mehr, was er insgesamt bereit hat. Es geht also um das ganze Wesen Gottes und seine Auswirkungen in dieser Welt. Und eben auch in unserem und durch unser Leben. Wir sehen in dieser Geschichte, dass niemand mit leeren Händen dasteht. Alle haben am Ende die Hände voll. Alle sind Beschenkte, unterschiedlich, aber doch alle gleich Beschenkte. Gott beteiligt seine Menschen. Hier in diesem Gleichnis, die Mitarbeitenden werden alle bevollmächtigt, beschenkt, ganz individuell. Wir haben gerade Kinder gesegnet. Kinder sind ein großes Privileg, dass wir Menschen anvertraut bekommen, dass wir sie prägen und erziehen dürfen auf Gott hin. Dass wir ihnen Gottes Plan eröffnen können, Gottes Sicht auf sie selbst, auf Gott und auf die Menschen entfalten dürfen. Aber selbst wenn wir keine eigenen Kinder haben, wir leben ja in einem Netzwerk von Beziehungen. Menschen sind uns anvertraut von Gott, die unsere Nächsten sind, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir zusammenleben, in unseren Familien, in unseren Bekanntenkreisen. Menschen sind uns anvertraut und das ist das höchste Gut, dass wir Menschen um uns haben. Und Jesus wünscht sich, dass wir sie als unsere Nächsten erkennen und dass wir alles, was Gott uns gibt, investieren und weiterfließen lassen zum Wohle von vielen. Wenn wir also einen Bibeltext wie diesen betrachten, fragen wir uns immer, was sagt dieser Bibeltext denn zuallererst über Gott aus? Wie können wir Gott durch diesen Text besser kennenlernen? Wie können wir vielleicht falsche Vorstellungen ablegen durch so einen Text? Und aus dem Gottesbild, was wir immer weiter im Laufe unseres Lebens hoffentlich in Wahrheit und Klarheit identifizieren, ergibt sich auch ein gesundes Menschenbild, das Bild, das Gott über uns Menschen und über die Dinge und Zusammenhänge hat. Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der seine Kinder, hier im Gleichnis, seine Mitarbeitenden alle zusammenruft. Und er vertraut ihnen sein Vermögen an. Er gibt ihnen Einfluss. Das ist erstmal eine ganz große Ehre. Das ist eine Auszeichnung. Das ist eine besondere Würde, dass Gott seine Geschäfte in unsere Hand gibt. Das bedeutet Vertrauen. Gott macht uns zu Teilhabern. Wenn wir in diese Geschichte eintauchen und uns vorstellen, wir wären diese Mitarbeiter, wir stehen als Beschenkte da. Was für eine Auszeichnung, welches Vertrauen schlägt uns da entgegen, dass Gott uns etwas zutraut, dass wir es an seiner Stelle hoffentlich genauso gut machen, in seinem Namen. Und dann reist er ab. Das bedeutet, Gott ist kein Kontrolleur, kein Kleinhalter, der jeden Schritt vorgibt und ganz genau auf alles sieht, dass wir bloß keinen Fehler machen. Nein, so ist Gott nicht. Er gibt einen Freiraum zur Gestaltung, zur Vervielfältigung, auszuprobieren, damit umzugehen, Erfahrungen zu machen. Und er traut uns zu, dass wir alles gut verwalten. Er ehrt uns, indem er uns Verantwortung überträgt. Er geht davon aus, dass wir mündig und in seinem Sinne, ja in seinem Namen handeln. Und wir leben ja tatsächlich in dieser Phase zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen. Wir erwarten seine Wiederkehr. Er ist sozusagen abgereist. Also was seine Sichtbarkeit angeht, ist er gerade nicht hier bei uns. Aber Gott ist immer da, immer und überall. Der Gott, an den wir glauben, erfüllt die ganze Schöpfung. Er hat uns zugesagt, Jesus hat uns zugesagt, bevor er ging, dass er jeden Tag bei uns ist, bis an das Ende der Erde. Das heißt, wir müssen niemals um seine Gegenwart bitten, sondern dafür danken, dass er sie zugesagt hat. Und darin leben. Und der Heilige Geist möchte in unserem Herzen wohnen. Und deshalb dürfen wir danken, dass er da ist und ihn immer wieder einladen, dass er uns ganz ausfüllt, uns täglich erfüllen zu lassen. Aber wir warten auf das zweite Kommen Jesu, wenn er die Weltgeschichte vollenden wird. Und in dieser Zwischenzeit hat er uns so viel anvertraut, uns allen, jedem von euch. Und darüber dürfen wir total dankbar sein. Wir erfahren in einem Bibeltext ja nicht nur, wie Gott ist, dass er so ein großzügiger Gott ist und uns so viel anvertraut, sondern zugleich auch das Wichtige, wie er uns sieht, wozu wir nämlich gemacht sind, wer wir sein können unter seiner Leitung, wie wir uns entwickeln können. Und stellt euch einmal noch mal diese Szenerie vor. Jesus wäre jetzt da und er würde euch nach und nach auf die Bühne rufen. Und am Ende würden hier alle auf der Bühne stehen und jeder bekommt etwas anvertraut. Ich hoffe, wir würden da alle ganz beschämt mit Tränen in den Augen stolz dastehen, dass Jesus jeden von uns sieht, niemanden übersieht. Er sieht jeden. Er sieht dich. Und er hat jeden reich beschenkt und will uns immer noch mehr beschenken. Und er steht ganz öffentlich zu uns. Denk mal einen Moment darüber nach, was Gott dir anvertraut hat, was er in dein Leben gelegt hat. Du bist beschenkt mit deinem Leben, dass du atmest. Du bist beschenkt mit deiner Lebenszeit, aber auch mit deinen Begabungen, deinen ganzen Erfahrungen, den schönen und auch den schmerzlichen. Denn alles im Leben ist eine Möglichkeit, daran zu reifen und die gemachten Erfahrungen wieder zum Wohle anderer zu teilen. Dann muss man sagen, wir als Hamburger hier in Westeuropa, wir leben alle sehr privilegiert. Unter außergewöhnlich guten Rahmenbedingungen, wir alle. Für unsere menschlichen Grundbedürfnisse ist gesorgt. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wir leben in Freiheit. Wir haben Religionsfreiheit. Wir haben freien Zugang zu Bildung, ausreichend Nahrung, Krankenversorgung. Aber wir haben eben auch unsere ganz individuelle Lebenskraft, unsere individuellen Begabungen, und unsere individuellen finanziellen Möglichkeiten, also viele verschiedene Ressourcen. Und Gott traut dir zu, mit all dem, was du hast, zu vervielfältigen, mehr daraus zu machen. Gott gibt dir Verantwortung und er traut dir zu, beauftragt und ganz mündig nach seinem Vorbild und in seinem Namen zu handeln und die Welt, seine Welt besser zu machen, den Himmel auf die Erde zu holen. Er traut dir zu, gut zu wirtschaften. Seine göttliche Liebe, seine Schönheit, seine Freude, die ganze Bandbreite seines Wesens, seiner Wesenszüge und seiner Gaben, seiner Möglichkeiten in die Welt zu bringen. Dafür lebst du. Willst du dafür leben? Für diese viel größere Mission, die über dein kleines Leben weit hinausreicht? Und wir sehen an dieser Geschichte, Gottes Gerechtigkeit ist keine Gleichmacherei und auch keine Überforderung. Jeder bekommt individuelle Möglichkeiten, aus denen er oder sie etwas machen kann. Und Jesus beschreibt es an anderer Stelle, Matthäus Evangelium im Kapitel 11, Vers 28, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn in dieser Welt können wir ganz schön mühselig und beladen sein. Ich will euch erquicken. Nehmt das, was ich euch gebe, lebt mit mir im Verbund, damit ihr nicht beladen seid, sondern erleichtert leben könnt. Jesus beschenkt uns und er wünscht sich, dass wir erleichtert mit ihm im Verbund das leben und vervielfältigen, was wir haben. Und Jesus erzeugt niemals einen Druck. Druck kommt niemals von Jesus, weil seine Liebe vor aller unserer Leistung schon sicher feststeht. Im Gegenteil, Jesus motiviert uns, er ermächtigt uns, er bewegt uns ganz individuell. Deshalb sind Vergleichen und Neid auch völlig absurd und gar nicht angebracht. Denn du bist ganz unvergleichlich bevollmächtigt und frei, auf deine je eigene Art kreativ und unvergleichlich Leben mit Gott zu gestalten. Dass Gott dich bevollmächtigt, dir Ansehen gibt, dir etwas zutraut, dich also anfeuert, das soll dich in deinem Alltag jeden Tag motivieren. Gott steht an deiner Seite und feuert dich an. Morgens schon, wenn du aufstehst. Und sein Anfeuern, das soll dir Mut geben für das, was am heutigen Tag ansteht. Sein Anfeuern, das soll dir eine Selbstwirksamkeit verleihen, dass du dir etwas zutraust, ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelst, weil dieser starke Gott dich beschenkt hat und an deiner Seite steht und mitten in deinem Leben drin ist, um zu wirken. Wenn wir das verstehen, dass wir von Gott und mit ihm und seiner Gegenwart beschenkt sind, dann macht uns das froh und frei, dass wir das, was wir haben, in unseren gesunden Grenzen investieren. Dass wir mit guter Selbstfürsorge nicht über unsere Grenzen leben, sondern an unseren Grenzen in einer guten Abhängigkeit mit Gott das einbringen, was wir geschenkt bekommen haben. Es also weiter fließen und nächste Wachstumsschritte unter Gottes Leitung wagen, dass wir anpacken und Leben gestalten, mutig, frei und froh. Wachstumsschritte wagen. Für uns ist es natürlich, dass kleine Kinder laufen lernen. Die Kinder, die heute gesegnet wurden, die können schon eine ganze Weile laufen. Mein Enkelkind hat Laufen erst in den letzten Wochen gelernt. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, ihn dann, wenn er irgendwo stand, anzufeuern, meine Arme auszubreiten und ihn irgendwie zu animieren, dass er mir entgegenläuft. Und dann tapste er so unsicher auf mich zu. Und wenn ich dann noch rückwärts ging, um den Abstand wieder zu vergrößern, dass er mehr Schritte machen musste und ich dann gezählt habe, 1, 2, 3, 4 und er strahlte und dann jauchzte er und war begeistert. Aber er konnte sich sicher sein, dass er am Ende in meine Arme fällt, wenn er kommt. Wir merken, dass wir ein kleines Kind anfeuern können. Das ist ganz leicht, das geht. Und so feuert Gott uns viel, viel mehr an. Wir brauchen das, angefeuert zu werden, sonst stecken wir unseren Kopf in den Sand. Und wir sind dazu da, andere anzufeuern, weil unser guter Gott uns anfeuert. Und so können wir das weitergeben, Wen willst du anfeuern? Eltern, feuert eure Kinder an. Und ihr, die an irgendeinem Arbeitsplatz arbeitet, feuert die Leute an, mit denen ihr zusammenarbeitet. Tut ihnen Gutes, feuert sie an. Lasst uns gegenseitig anfeuern. Gott ist so großzügig und dieser dreieinige Gott hat auf dreifache Weise sein Vermögen für dich und mich buchstäblich verschwenderisch investiert. Und das möchte ich noch einmal erklären mit dieser nächsten Folie. Nämlich da ist einmal dieser Kreis, wo vorher Gott der Vater stand, der Kreis der Schöpfung. Gott hat einen wundervollen Lebensraum für uns gestaltet. Am Anfang und am Ende der Bibel ist von einem Garten die Rede. Da, wo wir Gottes Gegenwart ganz ungebrochen genießen. Pure Schönheit. Er hat uns Menschen einen Schöpfungsauftrag gegeben, seine Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sollen seine Schöpfung bewahren. Und wir sollen dort, wo wir leben, Orte schaffen, Orte der Gegenwart und der Schönheit Gottes, wo Menschen sich willkommen und wohlfühlen können. Und dann ist da, wo vorher Jesus Christus stand, Jesus der Sohn, steht Versöhnung. Denn Jesus Christus, Gottes Sohn, hat uns in erster Linie Versöhnung gebracht, weil wir sie brauchen. Er kam als Sohn Gottes in die Welt und er hat gezeigt, wie ein liebevolles Beziehungsnetz aussehen kann. Liebevolle Beziehung mit Gott und liebevolle Beziehung miteinander. Gott und Menschen lieben. Das hat er uns gezeigt auf anschauliche Weise. Er hat uns ein Beispiel, ja das beste Beispiel hinterlassen. Seine Hingabe bis zum Kreuz. In Kreuz und Auferstehung hat er umfassend Versöhnung für uns erwirkt. Und wir können jetzt durch ihn mit Gott und miteinander versöhnt leben. Und wo Versöhnung herrscht, da herrscht auch Friede. Und diese Botschaft der Versöhnung, die dürfen wir in die Welt bringen. Die sollen wir überall verkündigen. Also Schöpfung, Versöhnung. Und hier das dritte, dort wo der Heilige Geist stand, habe ich jetzt Wiederherstellung hingeschrieben. Denn seit dem ersten Pfingsten leben wir im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und in dieser Phase der Wiederherstellung, noch nicht der Vollendung, aber der Wiederherstellung. Durch Gottes Geist können wir eine intensive Beziehung mit Gott leben. Und aus dieser Beziehung heraus werden wir inspiriert und befähigt, so zu handeln, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich möchte diese drei Dimensionen für uns noch einmal von innen nach außen praktisch entfalten. Zunächst ist da Gott, der Heilige Geist, der in unseren Herzen wohnen will. Das heißt, wir können aus der Gegenwart Gottes heraus leben, jeden Tag, so wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat. Also ein zunehmend innerlich wiederhergestelltes Leben führen. Der Heilige Geist gibt uns Gewissheit, dass wir seine Kinder sind. Er hilft uns zur Beziehungspflege mit Gott. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, lesen wir. Der Heilige Geist ist sozusagen unser Motivator, der Motivator der Liebe, die der Geist Gottes treibt. Die sind Gottes Kinder. Das ist die Stelle, Römer 8, Vers 14. Wenn wir also Gottes Großzügigkeit in unserem Innern zulassen und vervielfältigen, dann entwickeln wir ein reiches Innenleben. Man könnte sagen, ein reiches Gebetsleben, wenn Gebet die ganze gesamte Kommunikation mit Gott umschreibt. Es gibt ja viele Aspekte von Gebet, Anbetung, Hören auf Gott, ihm unser Herz ausschütten, ihm alle Gedanken mit ihm teilen, für andere Menschen beten, Schuld bekennen. Gebet hat so viele Aspekte. Aber wenn wir Gottes Großzügigkeit, mit der er uns seinen Geist gibt, ohne Maß zulassen, dann wächst ein inneres Leben, ein tiefes Fundament in unserem Herzen. Und wir brauchen diese Widerstandsfähigkeit in dieser Welt. Dafür brauchen wir so ein tiefes Gewicht, so wie ein Boot ein Gewicht braucht, um nicht von den Wellen hin und her und am Ende umgeworfen zu werden. Darf Gottes Stimme durch Stille, die du dir gönnst, durch sein Wort, das du genießt, in dir zunehmend Raum einnehmen? Und wie sehr holst du die Kraft des Gebets in deinen Alltag für dich selbst und für andere Menschen? Wie viel Platz hat Gebet, der Heilige Geist, Raum in euren Familien, in euren Freundschaften? Willst du jemand sein, der großzügig betet? Der eine Kultur des Gebets entwickelt und um sich herum aufblühen lässt? Willst du eine Person sein, die dafür steht, dass sie gerne betet, gerne Menschen mit Gott in Berührung bringt und selbst Menschen, die mit dir nicht Glauben teilen, davon profitieren und sich darüber freuen, dass sie wissen, du liebst sie so sehr, dass du für sie betest und vielleicht, wenn es angebracht ist, auch mal tatsächlich ganz live, da wo sie eine Not haben? Und aus dieser engen Beziehung zu Gott, weil sein Geist in uns wohnt, gewinnen wir eine Lebenskraft, auch einfach relevant in unserer Gesellschaft, unseren Glauben zu leben und Gott abzubilden, etwas zu gestalten, was auf Gott hinweist. Das war jetzt der innerste Kern, den ich mit dem Heiligen Geist verbunden habe. Aber dann gehen wir den nächsten Schritt zu dem Werk Jesu. Jesus als Gottes Sohn hat uns seine hingebende, liebende, dienende Liebe gezeigt. In Markus 10, Vers 45, da lesen wir, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, was ja eigentlich völlig gerechtfertigt gewesen wäre, wenn der Sohn Gottes in die Welt kommt. Also nicht, um sich dienen zu lassen, sondern selber zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele, für alle, die es wollen. Großzügig, für alle, die es wollen. Dienen. Jesu Liebe fördert und vervielfältigt Versöhnung. Und Versöhnung führt zu Einheit. Und weil wir Jesus nachfolgen, soll seine Großzügigkeit, anderen zu dienen und Einheit zu gewinnen, in unserem Leben sichtbar werden, unser Markenzeichen sein. Wie ist das so mit dem Dienen? Sind wir da eher knausrig oder großzügig? Weil wir Kinder unseres Gottes sind, weil wir Nachfolger Jesu sind, der sich verschenkt hat? Wollen wir unseren Einfluss geltend machen, dass andere gefördert werden und aufgebaut werden? Wenn wir Jesus folgen, dann ist das ein königlicher Auftrag, dass wir überlegen, in den Bezügen, in denen wir in der Welt leben, wo wir Versöhnung stiften können, wo wir seinen Versöhnungsdienst weitertreiben können. Es gibt ja immer und überall Brücken zu bauen. Welche Brücken willst du bauen? Willst du ein Brückenbauer sein zwischen Gott und Menschen und zwischen verschiedenen Gruppen an Menschen in unserer Gesellschaft? In 2. Korinther 5, Vers 18 heißt es, alles verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Wen möchtest du mit dieser Versöhnungsbotschaft erreichen? Und wie willst du diese Versöhnungsbotschaft leben, in deiner Person, dass göttliche Versöhnung in deinem Leben zu sehen ist? Was für eine Ehre, dass Gott uns ehrt, dass er uns das zutraut. Was willst du persönlich in deiner Familie, in deinem Beruf oder Bekanntenkreis an versöhnlichem Handeln einbringen? Durch Jesus inspiriert, kannst du dafür bekannt werden, dass du den ersten Schritt bei der Versöhnung gehst, dass du dich zuerst entschuldigst. Durch Jesus inspiriert, kannst du allein oder mit deiner Familie oder mit Freunden zusammen eine Brücke zu dir fremdartigen Menschen bauen. Ganz egal, ob sie aus deiner Kultur stammen oder einer anderen Kultur. Menschen, mit denen du nicht natürlicherweise so Gemeinschaft pflegen würdest. Heiße Willkommen hat Jonas Vetter uns ins Herz geschrieben mit seiner Predigt am 9.2. Heiße willkommen. Ich habe einen Traum von multikultureller Gemeinde und es schmerzt mich, dass wir an dem Punkt überhaupt nicht stehen. Aber ich habe eine Hoffnung, dass wir immer mehr, jeder für sich Brücken bauen können, dass sich irgendwann in der Christusgemeinde Barmbek-Nord viele Kulturen versammeln, viele Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben. Und als ich Jonas Predigt gehört habe, über Internet, im Auto, habe ich mein Handy gezückt, weil ich mich erinnert habe, dass mich auch eine Familie, die ich noch aus der Flüchtlingsunterkunft kenne, eingeladen hatte, sie zu besuchen, aber ich mit ihnen immer noch keinen Termin gemacht hatte. Wir sind ja auch alle so beschäftigt und ich ja auch. Aber wir haben ja nie Zeit, wir müssen sie uns immer nehmen. Und ich war dankbar für Jonas Impuls und habe dann sofort eine WhatsApp geschrieben und habe hatte einen Termin rausgesucht oder mehrere Termine und habe gefragt, ob Ihnen einer passt und kriegte auch umgehend die Antwort, es passt und wir werden uns treffen. Das sind immer alles nur kleine Schritte und jeder muss es für sich herausfinden. Aber wie wollen wir das Leben heiße willkommen? Das muss doch immer praktisch sein. Wie wollen wir Menschen ein Zuhause geben? Auf welche Weise willst du das und mit wem, bei wem? Wir müssen immer wieder überlegen, wie wir glaubwürdig anderen dienen können. Also vielleicht zwischen welchen Menschen oder Menschengruppen könntest du vermitteln? Wem könntest du ein Stück Heimat bieten? Für wen könntest du ein Zeichen setzen? Für welche Ungerechtigkeit willst du aufstehen und etwas dagegen halten, etwas Besseres dafür halten? Gegen welchen Mangel willst du aufstehen? Welche Mangel willst du begegnen? Die Liebe Jesu war so großzügig und immer so praktisch und erreichte all die Menschen, mit denen Jesus zusammenkam. Ich will mich fragen, wie ich meine Zeit, meine Begabung, mein Geld großzügig einsetzen kann, um in der Liebe Jesu anderen zu dienen. Und dann ist da die Liebe des Vaters, der diese geniale Schöpfung ins Leben gerufen hat, in großzügiger Vielfalt, damit wir uns zu Hause fühlen können, bis wir einst in sein großes Zuhause kommen. Und Gott, der Vater, wird uns immer überall in der Bibel als großartiger Gastgeber vorgestellt. Und Jesus erzählt so viele Gleichnisse, wo es um dieses Fest geht, zu dem wir geladen sind, wo wir alle Nationen am Tisch Gottes sitzen werden, versammelt in Einheit. Deshalb habe ich Gastfreundschaft dahingeschrieben. Denn Gott ist ein gastfreundlicher Gott. Gastfreundlichkeit ist sein Markenzeichen. Wie viel Platz haben wir für andere Menschen in unserem Herzen und Leben? Wie offen sind wir eigentlich und für wen? Wie einladend ist überhaupt unser Leben? Der Auftrag, die gute Schöpfung aufzubauen und zu bewahren, bedeutet ja immer ganz praktisch Zeichen zu setzen. Wie zum Beispiel wir als Veranstalter, als Christusgemeinde bei Barmbek putzt sich raus am 21.03., wie wir das vorhin auf der Folie gesehen haben, ein kleines Zeichen. Gemeinsam Müll zu sammeln, sich mit irgendwelchen unbekannten Menschen, die auch in Barmbek wohnen, zusammenzutun für ein paar Stunden. Ich freue mich, dass die Pfadfinder dieses Mal dafür stehen. Barmbek putzt sich rauf, im Rahmen von Hamburg räumt auf, hier gegenüber unserer Gemeinde am Park. Einfach ein Zeichen setzen. Oder letzte Woche gab es zum Thema Nachhaltigkeit in Barmbek, auch von uns mit veranstaltet, ein Stadtteilgespräch. Bewahrung der Schöpfung ist ein zutiefst christliches Thema. Dafür sollten wir Christen stehen. Wir können gar nicht umhin, wenn wir unseren Schöpfungsauftrag ernst nehmen, darüber nachzudenken, und zwar ganz konkret, wie wir nachhaltiger leben können, um als Christen glaubwürdig zu sein. Und dazu wird es dann viele kleine individuelle Schritte und auch kleinere und größere Entscheidungen brauchen. Die mit Verzicht, die mit Aufwand, mit Unbequemlichkeit zu tun haben und sicher auch einen Preis kosten, denn Nachfolge hat immer einen Preis. Und das kann dann bedeuten, dass wir in der Christusgemeinde hier lieber Leitungswasser trinken, als dass wir aus Plastikflaschen Kohlensäure zu uns nehmen. Dass wir uns überlegen, wie wir deutlich weniger Müll produzieren. Ich habe zum Beispiel seit Jahren eine Lieblingsjoghurtsorte, die ich seit Jahren kaufe, aber die gibt es leider nur im Plastikbecher. Und deshalb habe ich mich nun letzte Woche entschieden, auf diese Sorte zu verzichten und einfach nur noch Joghurt in Gläsern zu kaufen, gegebenenfalls weniger Joghurt zu essen. Das ist natürlich ein kleiner Schritt. Und keiner von euch muss denken, dass er mir das nachmachen muss, sondern es geht darum, dass wir für uns kleine Schritte gehen. Weil manchmal ist das ganze Thema so groß für uns, dass wir wie gelähmt sind und gar keinen Schritt machen. Deshalb müssen wir für uns überlegen, welchen nächsten Schritt wir gehen. Immer wieder einen nächsten Schritt. Welchen willst du gehen? Also ich wollte euch ausmalen, wie dieser dreieinige Gott großzügig ist, uns großzügig bedenkt, ein großartiges Werk treibt für diese Welt, in seiner Welt. Und wenn wir in unserem Bibeltext weiterlesen, dann finde ich es einfach toll, dass wir von Beispielen lernen können, von positiven wie von negativen. Hier steht, der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte. Lasst uns doch zu Menschen gehören, die die anvertrauten Möglichkeiten lieber sofort und konkret im Sinne Gottes einsetzen. Dass wir unternehmerisch denken, wie dieser erste Mensch, aber auch der zweite. Als dass wir so auswirkungslos sind, angsterfüllt und gelähmt die Möglichkeiten vergraben, wie der dritte Mensch in dieser Geschichte, der am Ende niemandem gedient hat und noch nicht mal sich selbst. Und der Text geht dann weiter. Nach langer Zeit kehrte nämlich der Herr von der Reise zurück. Und die Männer treten dann so hervor. Und dann heißt es, da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Und das sagt er zum Ersten wie zum Zweiten. Und daran merken wir, dass es überhaupt nicht um die Menge geht. Denn der Erste hatte aus 5 10 gemacht und der andere gerade mal aus 2 4. 10 zu 4 ist doch ein richtiges Gefälle. Aber beide bekommen das gleiche Lob. Beide bekommen das gleiche Versprechen, dass sie mehr anvertraut bekommen. Beide bekommen die Einladung zum Fest und über beide freut sich der Herr. Freu dich mit mir. Eine ansteckende Freude für alle, die einfach investieren, was sie geschenkt bekommen haben. Und am Ende der Geschichte heißt es, alle, die großzügig waren, bekommen noch mehr dazu, haben mehr als genug. Für sie wartet Leben aus dem Überschuss der Liebe Gottes. Ein Überschuss an Großzügigkeit, weil Gott uns alle bedenkt. Geteilte Freude ist am Ende doppelte Freude. Es ist beeindruckend, finde ich, wie in dieser Geschichte Gott uns ermächtigt, beschenkt und zutraut, dass wir seine Liebe in die Welt bringen. Je auf eine Weise, wie es eben zu uns passt. Wir werden nicht alle über einen Kamm geschert. Gott ist großzügig. Und dieser großzügige Gott, der möchte, dass wir seine Großzügigkeit leben. In seiner ganzen Fülle. Wir werden gleich eine Zeit haben, in der wir Gott mit Liedern begegnen. Gott möchte ganz großzügig seine Wahrheit wieder tief in unserem Herz verankern und uns Mut machen. Wir dürfen Gott großzügig loben für das, was er uns schenkt. Es werden Beter da sein, hinten an der Rückwand, und ihr könnt hingehen und sie werden euch großzügig segnen mit diesem Segen, den Gott für euch hat. Wir können individuell Abendmahl nehmen. Und wenn wir Abendmahl nehmen, dann erinnern wir uns ja an das, was Jesus für uns getan hat, dass er sein Leben verschenkt hat für uns. Jesus hat sich für uns hingegeben, damit wir mit Gott versöhnt sind. Er ist unser bester Diener. Er dient uns, er feuert uns an. Und das feiern wir im Abendmahl. Versöhnung. Befreit zu sein, Gottes Liebe in die Welt zu bringen. Und so lasst uns diesen dreieinigen Gott loben, der unseren inneren Menschen wiederherstellt, der uns Versöhnung schenkt und der uns mit hineinnimmt, dass wir in dieser Welt gastfreundliche Orte sind, dass wir seine Schönheit bewahren und gestalten zum Segen für viele. Dreieiniger Gott, wir danken dir für deine Großzügigkeit. Danke, dass wir in dieser Welt leben, einem wunderbaren Ort, den du immer wieder füllst und wo wir deine Spuren sehen, deine Größe sehen. Wir wollen treu sein und diesen Ort gestalten. Es soll ein Ort sein, wo sich alle willkommen fühlen. Danke für deine Erlösung. Danke, Jesus, dass du gekommen bist und dein Leben verschenkt hast für uns, damit wir Leben haben, damit uns gedient ist und damit Versöhnung real wird, da, wo wir leben. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt schon in uns leben willst. Und wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, füll du uns aus, damit diese Wesensähnlichkeit mit dir in unserem Leben geschieht. Damit du deine Gaben in uns entfalten kannst. Damit wir sprachfähig und handlungsfähig sind. Bevollmächtigt, ermächtigt, starke Zeichen zu setzen. Unser Umfeld, Gesellschaft zu verändern. Danke für diese große Mission, in die du uns stellst. Amen.